Also ich persönlich finde, wir sind so mittendrin bei den Königen, die sind weder noch. Also irgendwie schon ganz gut, aber die haben halt alle ihre Fehler. Also natürlich, die haben alle ihre Fehler, weil es Menschen sind. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie in manchen großen Epen das geschrieben wird, klar, da kommen die nicht ran und die Davidsöhne, die hier vorkommen, sind natürlich auch alle nur ein Bild für den ultimativen Davidssohn. Entweder in dem Punkt, dass Jesus sie übertrifft oder dass Jesus ihnen einen Spiegel vorsetzt. Und trotzdem merkt man bei diesen Königen, also gerade, entweder kriegen wir heute ein oder zwei, es geht so gut los. Es geht so gut los. Und dann haben wir ja letztes Mal schon gehabt bei König Joasch. Und das ist aber dann etwas, Gott tut es so oft in sein Wort hinein. Nicht einfach bloß, weil es passiert ist, sondern auch, weil er uns damit warnen möchte. Pass auf, dass du nicht gut anfängst und dann auf irgendeine Art und Weise abrutschst. Letztes Mal war das Thema die Gotteskenntnis. Und wenn die verloren gegangen ist, dann sich wieder daran erinnern. Durch die beiden Namen der Priester, die mit Joasch drumherum waren. Es ist ein Problem, das dabei vorkommen kann, und es gibt noch ganz andere Probleme. Heute sind wir in 2. Chronik, Kapitel 25 bei Amazia. 25 Jahre alt war Amazia, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Joadan aus Jerusalem. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, doch nicht von ganzem Herzen. Das ist schon erstmal. Ah. Er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Wunderbar. Doch nicht von ganzem Herzen. Bi-di-di-dim. Na toll. Das möchte ich nicht, dass das über meinem Leben steht. Und ich komme aber immer wieder dahin, dass ich es doch nicht tue. Also irgendwie hängt mein Herz doch nicht ganz so dran. Das Gute ist, ich brauche mich jetzt nicht dazu zwingen, dass ich unbedingt das so mache, sondern ich kann mich darauf verlassen, dass Jesus in mir wirkt. Also es ist nicht partout etwas, das ich selber aus mir herauswirken muss, sondern etwas, das der Heilige Geist in mir wirkt. Allerdings kann ich auch wieder etwas dazu beitragen, dass der Heilige Geist es nicht mehr so gut in mir wirken kann. Also da ist so ein Zwischenspiel und wir haben das jetzt in der Geschichte heute auch etwas. Dass Amazia auf der einen Seite das tut, was Gott will und darauf hört und auf der anderen Seite total in die falsche Richtung läuft. Als er nun das Königtum fest in der Hand hatte, tötet er seine Großen, die den König seinen Vater erschlagen hatten. Das ist schon mal interessant. Die Leute sind zwar genutzt worden als Gericht über Joasch, denn Joasch hat sich von Gott abgewandt. Und trotzdem müssen sie dafür gerade stehen. Also, das ist ja so ein Dilemma mit der Obrigkeit. Römer 13 heißt ganz eindeutig, alle Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. Und dann hatten wir vor 90 Jahren eine Regierung in Deutschland, die jetzt nicht unbedingt die beste war. Was macht man jetzt damit? Bonhoeffer ist tatsächlich am Ende zu dem Punkt gekommen, dass er gesagt hat, Tyrannenmord ist in Ordnung. Ist es das? Kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber die Leute kriegen tatsächlich ihre Strafe dafür, dass sie den König umgebracht haben. Der wurde nicht hingerichtet dafür, dass er Götzendienst betrieben hat, sondern sie haben ihn umgebracht. Vielleicht wäre tatsächlich eine Möglichkeit gewesen, den König gewissermaßen vor ein Tribunal im Tempel zu stellen und zu sagen, hier, das machst du falsch. Keine Ahnung. Das sind so die Spannungen dazwischen. Und die Leute müssen jetzt die Konsequenzen dafür tragen, dass sie einen Mord begangen haben. Auch wenn der Mord das Volk vielleicht davor bewahrt hat. Das ist noch tiefer in die Sünde hineingerutscht ist. Also das sind so gewissermaßen Grauzonen oder schwarz-weiß karierte Sachen, wo man sich ganz schwer zwischen einem und anderen bewegen kann. Andererseits können wir wunderbar verurteilen. Also ich könnte Leute finden, die sofort sagen würden, das ist total falsch, was die da gemacht haben, dass sie den König umbringen. Und ich könnte auch andere Leute finden, die diese Leute als Helden feiern würden. Ist in der Politik so. Da gibt's nicht unbedingt nur das Schwarz-Weiß, sondern da gibt es ja, okay, so Grauzonen. Und das ist dann, wenn Christen bestimmte Politiker unterstützen, die aus Sicht anderer Leute extrem sind und umgekehrt, wird man gleich verteufelt und wird einem mitunter gleich der Glaube abgesprochen oder was auch immer, oder es wird gesagt, du bist auf Irrwegen, ja, vielleicht bist du selber auf Irrwegen oder was auch immer. Und an dem Punkt ist es so wichtig, Gottes Wort walten zu lassen. Und wenn man dann eine Entscheidung gefunden hat, dann vielleicht noch mal mehr ins Wort. Und dann zu sagen, okay, jetzt gehe ich los und ich trage zur Not hinter die Konsequenzen. Das haben die Leute gemacht, die den König umgebracht haben. Die haben gesagt, wir tragen am Ende die Konsequenzen. Und wie sie jetzt am Ende vor Gott dastehen werden, keine Ahnung. Und dann ist das Interessante, das heißt dann, aber ihre Söhne tötete er nicht. Denn so steht es geschrieben im Gesetz im Buch des Mose, wo der Herr gebietet, die Väter sollen nicht sterben für die Kinder und die Kinder nicht für die Väter, sondern ein jeder soll nur um seiner Sünde willen sterben. Da kommen wir auch ganz tief in theologische Diskussionen hinein, zum Beispiel mit der Erbsünde. Wie kann es sein, dass die Sünde, die Adam begangen hat, dass die mir heute den Tod bringt? Das ist doch nicht fair. Ja, das Problem ist halt, dass ich schon in der Trennung von Gott geboren bin und darum sündige. Also die Trennung kommt über mich. Das ist jetzt auch wieder was von Regierung her. Wenn eine Regierung Mist baut, alle drunter zu leiden, auch diejenigen, die die Regierung gar nicht wollten. Und trotzdem sagt Gott, es soll gerecht zugehen, dass die Söhne und die Väter nicht die gleiche Strafe kriegen, wenn sie nicht die gleiche Schuld auf sich geladen haben. Und das ist jetzt wieder zum Beispiel jetzt gerade mit dem Krieg in Israel, da bin ich halt auch in Kreisen unterwegs, christliche Kreise, die ganz hart noch darauf pochen, auf der traditionellen Linie, dass Israel halt nicht mehr Gottes Volk ist. Und warum dann zum Beispiel? Weil ja die führenden Juden gesagt haben, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Ja, kann man so sehen. Andererseits sagt Gott wieder, die Väter sollen nicht um der Sünde der Kinder sterben und die Kinder sollen nicht um der Sünde der Väter willen sterben. Oder noch ein Beispiel. Deutschland. Eben vor 90 Jahren hatten wir den Österreicher an der Macht mit dem kleinen schwarzen Schnurrbart, der durch seine Art und Weise das Volk komplett verführt hat. Auch übrigens die bekennende Kirche. Die waren zwar schon getrennt von den deutschen Christen, aber die haben trotzdem immer noch gedacht, Hitler hat was Gutes an sich. Und es hat lange gebraucht, bis es bei denen erst Klick gemacht hat, nee, Moment mal, das geht ja in die falsche Richtung. Und dann aber zu sagen, okay, das war die Generation. Die sind jetzt dran und viele Leute sind aber noch immer so, dass sie sagen, ja, Deutschland trägt da immer noch eine Schuld. Ja. Nein, nicht unbedingt, weil wir sind nicht mehr die Leute von vor 90 Jahren. Es gibt nur noch wenig Leute, die damals gelebt haben, die heute auch noch leben. Und die heute leben, sind nicht unbedingt damals so involviert gewesen. Und dann klar zu sagen, okay, das haben die Väter gemacht, aber da müssen die Kinder jetzt nicht mit rein. Das ist etwas, was sich in sogenannten Reparationszahlungen aber wiederfindet. Es wird ja oft von einem politischen Spektrum besonders gefordert, dass halt die Nachkommen derer, die gelitten haben, von den Nachkommen derer, die das Leid verursacht haben, bezahlt werden sollen. Und das ergibt auch nicht wirklich Sinn, denn was kann ich dafür, dass meine Vorfahren irgendwas gemacht haben? Nicht. Genauso können die Vorfahren nichts dafür, dass ich heute so einen Blödsinn mache. Das heißt, sie haben es mir direkt aufgetragen, aber das ist wieder was anderes. Jeder ist für sich selber verantwortlich im Endeffekt vor Gott. Jeder hat selber die Entscheidung zu treffen, gehe ich den Weg Gottes oder gehe ich den Weg der Sünde? Natürlich, solange wir in der Sünde sind, sind wir drin gefangen und Gott streckt uns aber auch immer wieder die Hand aus. Aber hier merkt man, Amatzia hält sich an Gottes Wort und sagt, nee, ihr habt nicht gesündigt, nur eure Väter waren es. Da gibt es keine Sippenhaft. Und Amatzia bot Juda auf und ordnete sie, ganz Juda und Benjamin, nach ihren Sippen. Unter die Obersten über 1000 und unter die Hauptleute über 100 und musterte sie von 20 Jahren an und darüber. Und es fanden sich 300.000 ausersehene Leute, die in den Krieg ziehen und Spieß und Schild führen konnten. Also er guckt, was habe ich denn für eine Heeresmacht? Spieß und Schild sind zwei wichtige Waffen. Der Spieß eher auch fürs Lange, für die längere Strecke, also im übertragenen Sinn auf die geistliche Waffenrüstung könnte man sagen, das ist das Gebet. Und Schild ist der Schild des Glaubens. Wer ist mit Schild und Gebet gut versorgt und kann dann voranziehen? Dazu warb er aus Israel 100.000 Kriegsleute für 100 Zentner Silber. Das ist erstmal eine neutrale Information, die kann man jetzt als positiv oder negativ sehen. Aber die Bibel sagt uns jetzt gleich, das ist was Negatives. Und auch warum. Es kam aber ein Mann Gottes zu ihm und sprach: König, lass nicht das Heer Israels mit dir ziehen, denn der Herr ist nicht mit Israel, mit allen Männern von Ephraim. Denn du, wenn du denkst, mit ihnen stark zu sein im Kampf, so wird Gott dich vor den Feinden fallen lassen. Denn bei Gott steht die Kraft zu helfen und fallen zu lassen. Also, hier wird jetzt ganz klar gesagt, Amatzia hat sich die 100.000 Mann aus Ephraim noch deswegen geholt, weil er gesagt hat, dann gewinne ich auf alle Fälle. Und der Prophet, der hier nicht mehr genannt wird, sagt ihm, verlass dich nicht auf deine Heereskraft. Das ist ja so interessant, er sagt ihm direkt, das denkst du, aber da denkst du falsch. Ein toller Vers ist in Psalm 20, je nach Verszählung, die man hat, ist es dann Vers 7 oder Vers 8. Jene verlassen sich auf Rosse und Wagen, wir aber gedenken an den Namen des Herrn unseres Gottes. Also Rosse und Wagen, darauf verlassen sich die Leute, das sind gewissermaßen heute Panzer und Heeresgröße eben. Das, was wirklich Rums hat. Und dann dagegen, wir aber gedenken an den Namen des Herrn unseres Gottes. Warum? Weil in Gottes Namen die Kraft ist. Wer sich auf seinen Namen beruft, wer den Namen des Herrn anruft, also sich darauf beruft, der soll gerettet werden. Darum geht's. Und dann gibt es in der Bibel halt ganz viele Namenszusätze eben. Das eine ist, wenn wir jetzt gerade von Heeresmacht reden, Nissi, das heißt auf Deutsch mein Heerbanner. Der Herr ist mein Heerbanner, kommt aus 2. Mose 17. Gott zieht für uns in den Krieg. Warum? Weil wir durch seinen Sieg in Jesus Christus auch selber den Sieg haben. Und darum sollen wir weiter voranziehen, weil wir den Sieg haben. Weil unser Werk nicht vergeblich ist in dem Herrn. Und ein anderer wichtiger Vers, der hier halt wirklich zu dem passt, denn bei Gott steht die Kraft zu helfen und fallen zu lassen. Das ist in 1. Samuel 13, da sagt Jonathan zu seinem Waffenträger, lass uns hochziehen, denn es ist dem Herrn nicht zu schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Jonathan und sein Waffenträger sind zu zweit. Und die schaffen es, die Philister so zu schlagen, dass der Rest des Heeres in Israel jetzt den Mut hat, aufzubrechen. Und noch ein Vers, hier ist Sacharja 4, Vers 6. Ganz wörtlich, also bei Luther heißt es, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr. Ganz wörtlich ist es einfach nur, nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Nicht das, was wir uns an großartigen Strategien in der Welt überlegen. Nicht da, wo wir sagen, und jetzt können wir das wunderbar so machen. Guck mal, so läuft es da ab. Mit der Heeresmacht können wir losziehen. Nö. Manchmal reicht ein einzelner Mann, der sagt, ich ordne mich dem Wort Gottes unter. Sagt Gott nämlich selber auch, einer von euch wird 1.000 vertreiben und zwei von euch 10.000, wenn ihr euch zu mir haltet. Und das ist etwas ganz Wichtiges, was Amatzia hier sogar noch lernt. Verlass dich nicht auf deine Heeresmacht. Das haben Leute vor ihm schon lernen müssen. Und er lernt es jetzt auch. Und er lernt aber gleichzeitig, dass es doch Konsequenzen hat, was er gemacht hat. Amatzia sprach zu dem Mann Gottes. Was soll man denn tun mit den 100 Zentnern, die ich den Kriegsleuten aus Israel gegeben habe? Der Mann Gottes sprach, es steht bei dem Herrn, dir mehr zu geben als dies. Also manchmal habe ich ja schon in etwas hinein investiert. Und dann zu sagen, Leute, das war falsch, was ich da gemacht habe. Wir machen jetzt eine Kehrtwende. Und dann, vielleicht haben wir wirklich Geld investiert, vielleicht haben wir Zeit investiert oder was auch immer. Und dann zu sagen, ja, was soll ich denn damit jetzt machen? Das ist mir doch verloren gegangen. Und dann zu sagen bekommen, keine Sorge, wenn du dich an Gott hältst, gibt er dir wesentlich mehr. Das ist doch eine wunderbare Zusage. Also, weil manchmal hängen wir ja wirklich an den Dingen dran, weil wir sagen, ich habe da jetzt so viel hinein investiert. Manchmal sagt Gott uns selber auch, du hast so viel hinein investiert, jetzt lässt du nicht davon ab. Aber es gibt auch Sachen, da haben wir aus eigenem Willen rein investiert und sagen, deswegen lasse ich nicht davon ab. Aber auf Gott hören, soll ich das oder soll ich das nicht? Und dann eben zu sagen, okay, jetzt habe ich zwar so viel da hinein investiert und Gott hat gesagt, es ist falsch, dann lasse ich es halt. Und Gott kann mir mehr geben. Ob er es tut, ist seine Sache, aber das Wichtige ist erstmal, dass ich Gottes Weg gehe. Und zumindest Israel hat das zugesagt in Joel 22, glaube ich. Ich will euch alles erstatten. Da sonderte Amatzia die Kriegsleute ab, die zu ihm aus Ephraim gekommen waren, dass sie wieder heimkehrten. Da entbrannte ihr Zorn sehr gegen Juda und sie gingen zurück an ihren Ort mit grimmigem Zorn. Das hat er über sich ergehen lassen, weil er gesagt hat, nein, es ist richtig, was ich mit Gott ausgemacht habe. Und Amatzia ward getrost und führte sein Volk aus und zog ins Salztal, also unten beim Toten Meer, da ist ja total salzig, und erschlug 10.000 Männer von Seir. Und die Männer von Juda fingen 10.000 von ihnen lebendig. Die führten sie auf die Spitze eines Felsen und stürzten sie von der Spitze des Felsens, dass sie alle zerschellten. Jetzt nicht so nett. Aber es ist bildlich wichtig dafür, dass wir von dem, was uns aus der Welt des Feindes übrig bleibt, dass wir genau gucken, was davon ist gut und was nicht. Und das Böse, was feindlich ist, das tatsächlich von der Klippe zerschellt. Komplett radikal Schluss machen damit. Es kann manchmal Sachen bedeuten, die uns selber wehtun im Herzen. Aber radikal Schluss machen. Aber die Kriegsleute, die Amatzia hatte ziehen lassen, dass sie nicht mit seinem Volk in den Kampf zögen, fielen in die Städte Judas ein und von Samaria bis nach Bethoron und erschlugen 3.000 Mann von ihnen und gewannen viel Beute. Deswegen waren die Leute nämlich so sauer, weil im Krieg hat man ja nicht nur ein bisschen Sold bekommen, sondern man hat auch Kriegsbeute bekommen. Jetzt haben sie sich die Kriegsbeute anders geholt. Also der Kompromiss ist eingegangen gewesen und ein Preis wurde gezahlt, aber Amatzia hat immerhin trotzdem einen größeren Sieg davongetragen. Muss man jetzt halt ein bisschen aufwiegen und so und sagen, okay, na, wenigstens hat er den großen Sieg davongetragen, denn sonst wäre es vielleicht noch schlimmer geworden. Und jetzt wird es aber von Amazias Seite schlimmer. Und als Amazia vom Siege über die Edomiter wiederkam, brachte er die Götter der Leute von Seir mit und stellte sie mit als Götter auf und betete sie an und opferte ihnen. Man hat im Orient gesagt, wenn wir gegeneinander Krieg führen als Völker, dann kämpfen unsere Götter miteinander. Das heißt, Amazia hat mitbekommen, dass sein Gott die Götter der anderen besiegt hat. Und was macht er mit denen? Er schleppt sie mit, stellt sie auf bei sich und dient ihnen. Das können wir wunderbar machen. Wir kriegen einen geistlichen Sieg, Leute bekehren sich und wir lassen zu, dass sie das Böse, das ihnen in ihrem Leben ist, mit reinbringen. Und dann dienen wir dem Bösen auf einmal mit. Also, das heißt jetzt nicht, dass zum Beispiel, wenn sich jemand bekehrt und seinen Musikgeschmack nicht aufgibt, dass das partout böse ist. Gott kann das auch gebrauchen, damit diese Musik jetzt auf einmal auch zu seiner Ehre genutzt werden kann. Andererseits können wir aber wunderbar sagen, jetzt haben wir die Leute und die brauchen jetzt auch keine Heiligung und so weiter. Nee, 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 die können ihr altes Leben genauso weiterleben. Passt. Und dadurch rutschen wir selber genau in das ab. Und übernehmen die Götter, die die anderen hatten, die ihnen aber gar nicht haben helfen können. Dass wir auf einmal anfangen mit Yoga. Ich habe keine Ahnung, wann es gekommen ist, dass wir Gymnastik gegen Yoga ausgetauscht haben. Gymnastik ist Gymnastik. Yoga ist Gymnastik mit spirituellen Einflüssen. Und diese spirituellen Einflüsse sind da. Und es gibt sogar christliches Yoga. Also wie das funktionieren soll, was man halt mit den indischen Göttern und mit dem Gott Israels zusammen, das geht nicht. Aber sowas machen wir. Sagen, ach, das ist doch eigentlich ganz nett, auch wenn wir mitunter sogar selber erlebt haben, dass diese Götter nichts können. Und trotzdem nehmen wir sie bei uns auf. Darf jetzt jeder bei sich selber überlegen, was es bei sich ist. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Amazia und er sandte einen Propheten zu ihm. Der sprach zu ihm: Warum suchst du die Götter des Volks, die ihr Volk nicht aus deiner Hand erretten konnten? Ja, völlig bescheuert. Und als er so mit ihm redete, sprach der König zu ihm: Hat man dich zu des Königs Ratgeber gemacht? Höre auf, warum willst du getötet werden? Da hörte der Prophet auf und sprach: Ich merke wohl, dass Gott beschlossen hat, dich zu verderben, weil du solches getan hast und auf meinen Rat nicht gehört hast. Es ist durchaus in Ordnung, wenn man aufhört, Gottes Wort zu predigen, in dem Sinne, dass man sagen kann, okay, es hat bei dir keinen Zweck mehr. Da, wo jemand aufhört, Gottes Wort weiterzusagen, bei einer bestimmten Person, dann heißt es nicht unbedingt nur, dass er aus menschlicher Sicht aufgibt, sondern dass Gott dann aufgegeben hat. Wenigstens für eine gewisse Zeit. Denn Gott streckt seine Hand wesentlich länger aus, als wir denken. Aber wir sollen es nicht überstrapazieren. Und Amazia hat an diesem Punkt alles überschritten, weil er vor allem so genau bemerkt hat, wie Gott eingegriffen hat. Dort, wo wir Gottes Eingreifen bemerken und dann trotzdem den falschen Weg gehen, da sind wir viel schneller auf der falschen Bahn. Als wenn wir Gottes Eingreifen halt nicht so sichtbar erleben, wie wir es gern hätten. Und wenn wir dann auf die schiefe Bahn gehen, da kann Gott noch immer sagen, ja, kann ich nachvollziehen, komm trotzdem zurück. Und dann zieht er länger. Aber wenn wir es erleben, dann es ist sehr unpraktisch. Und Amazia, der König von Juda, entschloss sich hinzusenden zu Joasch, dem Sohn Joahas, des Sohnes Jehus, dem König von Israel, und ließ ihm sagen, komm, wir wollen uns miteinander messen. Aber Joasch, der König von Israel, sandte zu Amazia, dem König von Juda, und antwortete ihm, der Dornstrauch im Libanon sandte zur Zeder im Libanon. Und ließ ihr sagen, gib deine Tochter meinem Sohn zur Frau. Aber das Wild im Libanon lief über den Dornstrauch und zertrat ihn. Interessant, hier wird mit einem Gleichnis geantwortet. Und das sind jetzt halt auch nochmal interessante Bäume. Die Zeder im Libanon ist ein ganz wichtiger Baum. Das ist der Baum, der viel benutzt, also dessen Holz benutzt wurde für den Tempel. Und dann der Dornstrauch. Also total niedrig. Und dann sagt der Dornstrauch halt plötzlich zu dem Großen, komm, lass uns miteinander gehen. Beziehungsweise halt unsere Kinder heiraten, damit wir eine Allianz haben. Und dann kommt das Wild im Libanon, tritt über den Dornenstrauch. Also plötzlich kommen die Tiere und trampeln alles nieder. Das hat nicht ganz so viel Sinn für uns, aber bei denen schwingt noch wesentlich mehr mit. Und wenn wir uns noch mehr, also wenn wir tiefer hineintauchen, dann ergibt es mehr Sinn. Ich habe bloß die Zeit nicht gehabt, da hineinzutauchen. Also wer jetzt darauf gerne eine tiefere Erklärung haben wollte, tut mir leid. Machen wir ein andermal. So Gott will. Der König spricht weiter, Joasch. Du denkst, siehe, ich habe die Edomiter geschlagen. Darüber erhebt sich dein Herz und du suchst nun mehr Ruhm. Bleib doch daheim. Warum suchst du dein Unglück, dass du zu Fall kommst und Juda mit dir? Das ist nämlich auch etwas Typisches. Wenn wir einen geistlichen Sieg davongetragen haben, denken wir, jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Aber wenn wir nicht mit Gott gehen, sondern halt am besten uns noch die Götzen geholt haben und selber aufgestellt haben, dann ist es falsch. Dann passiert uns das, was Israel mit Ai passiert ist. Jericho, super toller Sieg, aber Achan und damit ganz Israel hat sich vergriffen an dem Gebannten des Herrn. Und Achan hat diese paar Dinge geholt und darum gab es an der nächsten Stadt keinen Sieg. Weil sich Israel übernommen hat. Weil sie gesagt haben, wir schaffen es auch ohne Gott. Haben sie zumindest in einer gewissen Weise gesagt. Erst als sie reinen Tisch gemacht haben und Achan und seine Familie, die halt mit ihm zusammen das gemacht haben, dann war Schicht im Schacht. Beziehungsweise für die war Schicht im Schacht und dann ging der Sieg erst weiter. Aber Amazia hörte nicht darauf, denn es geschah von Gott, um sie in die Hand des Joasch zu geben, weil sie die Götter der Edomiter gesucht hatten. Also wie bei Ai war es gewissermaßen Gottes Plan, sie in die Hände zu geben, in die Hände vom König von Ai, weil Israel sich versündigt hat. Aber dann ist tatsächlich doch wieder, nee, es gibt doch die Möglichkeit zur Umkehr. Also, es ist noch die Möglichkeit, dass es besser wird. Aber wir müssen halt auf Gott hören und die Sünde rausschmeißen. Joasch, der König von Israel, hat ihm gesagt, lass es. Und Amazia hätte sich dran gehalten und gesagt, naja, stimmt, ich habe die Götter genommen, ist blöd, lass ich jetzt. Wer weiß, vielleicht hätte Gott ihm dann gesagt, und jetzt ziehst du in den Krieg. Und er hätte gewonnen. Aber Gott hat sein Herz verhärtet und gesagt, nee, du machst ruhig da weiter, lauf ruhig in dein Verderben. Müssen wir aufpassen, dass uns das nicht passiert. Da zog Joasch, der König von Israel, herauf und sie maßen sich miteinander. Er und Amazia, der König von Juda, bei Bet-Schemesh, das in Juda liegt. Bet-Schemesh ist ziemlich nah bei Jerusalem übrigens. Also Bethlehem und daneben Bet-Schemesh ungefähr. Man kommt mit dem Bus, also ich bin mit dem Bus durch Bet-Schemesh nach Bethlehem gefahren, als ich in Israel war. Aber der König wurde vor Israel her geschlagen. Warum? Weil Gott nicht mit ihm war. Und sie flohen ein jeder in sein Haus. Also, wenn der Sieg nicht da ist, dann flieht jeder in sein eigenes Haus, versucht sich selber bei sich zu verbarrikadieren und dann festzustellen, nee, war nichts. Anstatt, also wenn die Niederlage von Gott ist und die Leute trotzdem noch Buße finden, dann findet sich das Volk wieder zusammen und sagen, okay, was lief jetzt bei uns falsch? Tut dann kollektiv Buße und dann geht's wieder los. Haben sie aber eben nicht gemacht. Nichts passiert für die Leute auf der Aufnahme. Also nichts Schlimmes zumindest passiert. So. Aber Amazia, den Sohn des Joasch, den König von Juda nahm Joasch, der Sohn des Joahas, der König von Israel, bei Bet-Schemesh gefangen. Das ist erstmal auch so verwirrend. Das heißt, Amazia, dessen Vater heißt Joasch, dessen Vater heißt übrigens auch Joahas. Und jetzt haben wir hier Joasch, dessen Vater auch Joahas heißt. Wieder Doppelung. Aber keine Sorge, wir sind bald an den Königen vorbei, wo es sich doppelt, dann wird es wieder verständlicher. Und er riss die Mauer von Jerusalem ein, vom Tor Ephraim bis an das Ecktor, 400 Ellen lang. 400 Ellen? Je nachdem, welches Maß das jetzt ist, wenn es noch das alte Tempelmaß ist, dann ist eine Elle 52,5 cm lang. Wenn es die andere Elle ist, die ist um ein Siebtel kleiner, 45 und irgendwas Zentimeter, trotzdem immer noch viel. 400 von jeder Sorte, das sind mehrere hundert Meter. Mehrere hundert Meter an dicker Mauer, die eingerissen wurde. Was bedeutet, die Mauer ist eingerissen, dass der Feind einfach so hinein kann. Mauern sind zum Schutz da. Es, manchmal hängt es davon ab, wie es formuliert wird. Also in Berlin gab es dann den antifaschistischen Schutzwall. Der war zum Schutz, dass das eigene Volk nicht abhaut. Aber ansonsten sind in der Bibel Mauern gut. Mauern sind zum Schutz vor dem Bösen, damit das Böse nicht reinkommt. Und der Einzige, der Mauern verteufelt, also Mauern, die halt das Böse draushalten sollen, das sind die Bösen. Das sind die Einzigen, die Mauern verteufeln. Dass das Böse nicht rein kann und Unheil anrichten kann in der Stadt. Und das kann jetzt aber hier passieren. Jeder kann rein, weil die Mauerlücke ist so groß, das braucht, bis es wieder aufgebaut wird. Und noch krasser ist das dann später unter Nehemia. Also der ja bemerkt, okay, das ist alles. Nehemia ist ein Bild für den Heiligen Geist. Da kommen wir in ein paar Monaten hin. Je nachdem, wie schnell ich hier vorankomme und wie viel ich rede. Und Nehemia, ein Bild für den Heiligen Geist, baut Jerusalem wieder auf, baut die Mauer wieder auf, weil er weiß, das ist der Schutz, der gebraucht wird. Und wie genau das kommt, das finden wir dann heraus. Und was es genau bedeutet, entweder finden wir es dann heraus oder ihr guckt selber schon mal nach. Jedenfalls kommt jetzt hier dieses Riesenloch in die Mauer herein, dass kein Schutz mehr da ist. Und alles Gold und Silber und alle Geräte, die im Hause Gottes unter der Obhut von Obed-Edom vorhanden waren, und die Schätze im Haus des Königs und die Geiseln nahm er mit sich nach Samaria. Wenn wir andere Götter in unser Leben lassen und sagen, ja, es ist ruhig in Ordnung, obwohl wir vor allem bemerkt haben, dass unser Gott stärker ist, dann wird die Niederlage groß und wir verlieren all die Schätze. Was sind diese Schätze? Davon spricht Paulus im Epheserbrief ganz am Anfang, dass wir gesegnet sind in Jesus mit allen geistlichen Segen in den himmlischen Örtern. Das ist der Segen, den Gott versprochen hat, durch Jesus alles Gute uns zu geben, was wir dann abrufen können, aber es geht uns verloren. Weil der Feind reinkommen kann und sich einfach alles holen kann. Und dann irgendwann redet er uns obendrein noch ein, das ist völlig normal. Also wenn ein Loch in meiner Wand ist und ein Einbrecher jedes Mal reinkommen kann, wird er mir natürlich einreden wollen, dass es völlig normal sei. Und dann zu gucken, dass ich die Mauer wieder aufbaue mit Gottes Hilfe. Und dann letztendlich auch noch mit Gottes Hilfe mir all das wiederhole, was mir gestohlen wurde. Aber es geht halt Reichtum verloren und Menschenleben. Durch einen einzigen Fehler, nämlich den Götzendienst reinzulassen. Und Amazia, der Sohn des Joasch, der König von Juda, lebte nach dem Tode des Joasch, des Sohnes des Joahas, des Königs von Israel, noch 15 Jahre. Und in der Zeit hat er wahrscheinlich dann angefangen, die Mauer wieder aufzubauen. Oder halt vielleicht schon vorher, aber auf alle Fälle, er hat noch Zeit gehabt hintendran. Aber es ist halt dieses Riesenloch da drin. Und da warnt uns Gott, pass auf, dass du nicht dieses Loch in dein Leben hineinschlagen lässt. Was aber mehr von Amazia zu sagen ist, die frühere und die spätere Geschichte, siehe, da steht geschrieben im Buch der Könige von Juda und Israel. Und von der Zeit an der Amazia von dem Herrn wich, machten sie eine Verschwörung gegen ihn in Jerusalem. Er aber fuhr nach Lachisch. Da sandten sie hinter ihm her nach Lachisch und töteten ihn dort. Und sie brachten ihn auf Rossen und begruben ihn bei seinen Vätern in der Stadt David. Immerhin, anders als bei seinem Vater, wurde er in den Gräbern der Könige begraben. Bei seinen Vätern. König Joasch von Juda hat es verspielt, bei den Königen begraben zu werden. Dadurch, dass er abgefallen ist. Und bei Amazia gab es noch so viel, dass er sich doch wieder einigermaßen aufgerafft hat. Es gab trotzdem eine Verschwörung gegen ihn, weil manchmal, also wenn wir in die gleichen Sünden fallen wie unsere Väter, dann passiert uns auch das Gleiche. Aber auf der anderen Seite ist es eben so, dass Gott trotzdem Gnade erweisen kann, wenn wir uns ihm doch wieder zuwenden. Amazia gemacht hat, können wir natürlich nicht genau sagen. Aber er hat auf alle Fälle höhere Ehre gehabt. Auch wenn man viel Blödes über ihn sagen kann. Nee, Usia mache ich heute nicht mehr. Eigentlich schade, wäre ich gerne, aber ich rede halt zu viel über das andere. Sind gute Sachen dabei. Ich hoffe, es ist auch für euch was dabei. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir dafür, dass du uns warnst. Dass uns dein Volk Israel als warnendes Beispiel gegeben ist. Hilf du uns, dass wir uns nicht von dir abwenden. Hilf du uns, dass wir Siege mit dir erringen, dass wir uns nicht verlassen auf andere Heeresbahnen und so weiter, dass wir es gar nicht erst versuchen damit, weil du uns den Sieg schenkst und dass wir hinterher dann nicht so dumm sind, uns auf die anderen Götter zu verlassen, sondern immer nur auf dich, dass wir dir von ganzem Herzen nachfolgen. Wirk du das in uns durch deinen Heiligen Geist. Das bitten wir dich durch deinen heiligen und lebendigen Namen. Amen.